Hey, ich bin Joanna Gübser, Musikproduzentin, Songwriterin und Musikerin und ich helfe Marken dabei, die Zielgruppe Kinder mit coolen Ohrwürmern zu erreichen. Und in der heutigen Folge erfährst du, wie du vielleicht eine neue Zielgruppe für dich findest, nämlich Kinder, und Musik zum Kleber deiner Marke wird.
OMT.
Das ist so ein schmaler Grat, weil es geht eigentlich, also es gibt Studien dazu, wie interessant Kinder als Zielgruppe sind, eben was das Kaufverhalten der Eltern anbelangt. Ich finde es aber gefährlich, also das werde ich natürlich auch oft gefragt, also ich würde nicht das so sehen, Kinder zu instrumentalisieren, sondern Kinder wirklich zu begeistern.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Joanna, schön, dass du da bist. Joanna, wie bist du dazu gekommen, dich auf Musik und Audio-Content speziell für Kinder zu spezialisieren?
Also Musik mache ich eigentlich schon, seit ich denken kann. Bin ja auch selber Singer-Songwriterin, mache meine eigene Musik. Und das fing mit der Musik für Kinder vor zig Jahren an. Ein Freund von uns ist Hörspielautor, hat dann bei einem großen Verlag eine Hörspielserie etabliert. Und das haben wir produziert. Und dann habe ich irgendwie den Titelsong damals geschrieben. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht. So hat sich das entwickelt. Da folgte eine Hörspielserie nach der anderen. Und ich habe das eigentlich immer schon gemacht, aber nie so fokussiert. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich, das ist manchmal so, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich liebe es, für Kinder was zu machen. Ich bin selber dreifache Mama. Wie doof bist du eigentlich, das nicht zu einer Nische zu machen? Und genau, und irgendwann habe ich das dann wirklich so fokussiert. Auch auf LinkedIn findet man eigentlich nur dieses Thema bei mir, ganz bewusst, ganz nischig. Ich sage immer, bin so ein bisschen das Einhorn. Und ja, und da ist halt ein Riesenmarkt da. Und das wäre jetzt nicht der einzige Beweggrund für mich. Aber so kann ich halt weiter Musik machen, etwas, wofür ich brenne. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Und kann damit trotzdem irgendwie, kann davon leben.
Was für eine Hörspielserie war das damals?
Ach, das waren mehrere. Die allererste, das war Piet Scholle, ein Pinguin in Afrika. Das ist so alt, da hat meine Tochter noch mitgesungen. Die ist 6, die ist mittlerweile 23. Und dann folgte eine Serie für eine Zielgruppe, so Kind, Mädchen, 10 bis 13, sage ich mal. Leonie, Abenteuer auf vier Hufen. Dann gab es noch Flo das kleine Feuerwehrauto, Bolzplatzhelden, also ganz verschiedene Zielgruppen, Altersklassen. So sind auch unsere Kinder zum Beispiel zum Sprechen gekommen. Die haben in allen Hörspielen mitgesprochen, sprechen bis heute noch professionell. Also ich habe es eigentlich immer schon gemacht, aber nie so wirklich mit dem Fokus. Ich habe halt immer was gemacht, wenn sich was ergeben hat oder ein neues Hörspiel kam oder so. Aber da so ganz gezielt wirklich da mir diese Nische zu suchen und selber in Akquise zu gehen. Ja, das kam erst eine Weile später.
Und wieso Marketing?
Wieso Marketing? Ja, ja, weil es viele Unternehmen gibt, die das verstanden haben, dass das eine richtig tolle Zielgruppe ist und die ein richtig tolles Kindermarketingprogramm haben. Und da kann man so viel machen. Und dann habe ich gesehen, okay, da ist eine Nische, da ist eine Branche. Da ist, da wird gebraucht. Viele wissen noch nicht, dass sie es brauchen. Aber die es verstanden haben und die es auch richtig machen, nämlich nicht einfach nur stupide Produkte vermarkten, sondern wirklich gucken, die Kinder sind neugierig, Kinder wollen Wissen vermittelt bekommen, lernen auf spielerische Weise. Ja, also da ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt für da.
Ich finde das ja immer so ein bisschen zwiespältig zu sagen, bei Kindern ist ein Markt da. Aber es ist halt so, gell? Also man muss halt einfach sagen, ich finde das immer so spannend. Ich hatte irgendwann schon mal einen Podcast zum Thema Kindermarketing. Nicht mit Musik, da ging es um irgendwas anderes. Ist schon auch bestimmt schon 3 Jahre her. Ich weiß nicht mal mehr, mit wem das war, um ehrlich zu sein. Aber kann man sicherlich sehr einfach bei mir recherchieren. Und da habe ich auch gesagt, wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich habe auch 3 Kinder. Die sind ein bisschen jünger, die sind 12, 10 und 10. Und wenn ich so überlege, auch im Freundeskreis, wie oft die Kinder doch entscheidend sind für den Kauf, weil sie können halt sehr gut quengeln, wenn sie etwas nicht bekommen. Und ja, natürlich ist es für uns Eltern nicht immer cool, aber der Markt, über Kinder zu gehen, ist halt mehr als nur da. Das muss man wirklich sagen. Und trotzdem hat das für mich immer so ein bisschen Geschmäckle, wenn man das so sagt.
Genau, und für mich auch. Und das ist so ein schmaler Grat, weil es geht eigentlich, also es gibt Studien dazu, wie interessant Kinder als Zielgruppe sind, eben was das Kaufverhalten der Eltern anbelangt. Ich finde es aber gefährlich, also das werde ich natürlich auch oft gefragt, also ich würde nicht das so sehen, Kinder zu instrumentalisieren, sondern Kinder wirklich zu begeistern. Also sei es irgendwie durch...
Ist das nicht nur anders ausgedrückt?
Ja und nein. Aber ich glaube, die Ambition, die dahinter steckt, die ist wichtig. Was möchte ich vermitteln? Was ist mein Ansatzpunkt? Und wenn man es ganz richtig macht, fragt man die Kinder, was wollt ihr wissen? Und geht dann auf das Bedürfnis der Kinder ein. Und eben, dass es Spaß vermittelt. Klar, ich meine, es wäre ja kein Marketing, wenn die Marke nicht drauf abzielt, die Zielgruppe an sich zu binden oder zu halten, auch wenn die mal größer werden. Das ist schon klar, dann reden wir nicht vom Marketing. Aber ich glaube, es gibt Marketing, was Kinder instrumentalisiert und Marketing, was Kinder begeistert. Und da wirklich zu gucken, okay, wie gehe ich da vor? Was für Werte vermittle ich auch? Das finde ich extrem wichtig.
Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, mal zu gucken, was für ein Produkt dahinter steht. Also ist das jetzt irgendwie Plastikscheiß, der aus China kommt und so weiter und so fort. Ohne Mehrwert, dass sie was lernen oder wie auch immer, dann kann man das sicherlich mal anders betrachten, als wenn es irgendwelche Zucker, Schokoriegel sind oder wie auch immer, kann man das vielleicht anders machen, als wenn das etwas wirklich Gutes ist. Also
bis jetzt bin ich auch noch nicht in die Bredouille gekommen, dass ich eine Anfrage hatte, wo ich von meinen Werten her oder eben vom Produkt her sagen musste, nee, mache ich nicht. Ich habe so, ich nenne jetzt keine Namen, ich habe innerlich so ein paar Kunden, also ein paar Marken, wo ich denke, okay, wenn die anfragen würden, dann werde ich stark sein und Nein sagen. Aber bis jetzt war ich noch nicht in der Position.
Ja, wäre interessant, wenn du diese Marken jetzt mal nennen würdest.
Nein, mache ich nicht. Ich will ja keinen Okay.
Dann lass uns mal zu dem Thema Musik zurückkommen. Was macht Musik? Also ausgerechnet Musik im Marketing für Kinder so wirkungsvoll?
Ich glaube, Musik ist generell im Marketing wirkungsvoll, weil es auch bei Erwachsenen funktioniert. Ne? Wir lassen uns von Musik beeinflussen. Ich meine, nimm Filmmusik. Das ist, nimm eine Szene mit Filmmusik, ohne Filmmusik. Das hat so ein, oder was für Musik genommen wird, macht ja auch schon einen Unterschied. Und das funktioniert natürlich bei Kindern extrem. Und Kinder sind sehr, reagieren sehr emotional auf Musik. Ich habe letztens noch bei einem Artikel mitgewirkt. Da war der Hauptfokus gar nicht mein Spezialgebiet, weil es ging um Babys und wie Babys auch schon auf Musik im Mutterbauch reagieren, um ganz frühkindliche Erziehung, fand ich super spannend. Also Musik löst was in uns aus und gerade wenn man noch die Kombination hat, Musik hören, selber singen, dann werden auch ganz andere Synapsen aktiviert und auch entwickelt. Also es ist ein super, super spannendes Thema.
Also gerade bei Filmmusik fühle ich mich total aufgehoben.
Ja.
Ich meine, es gibt Filme, die bleiben einem auch positiv in Erinnerung, auch gerade wegen der Musik. Da kann die Geschichte auch mal ein bisschen flacher sein und trotzdem was Prägendes kann ich schon voll verstehen. Und wenn ich mir so überlege im Nachgang, auch wenn das jetzt kein Kindermarketing ist, wie viele, ich finde das heute total schade, oder vielleicht kommst du mir auch noch falsch bei mir an, aber früher in den 90ern, da war ja sowieso immer alles besser, nein, wollte ich eigentlich nicht sagen, da hatten wir ganz, ganz viele Marken, die eigene Lieder produziert haben, nur für Werbung. Und da würden mir auch spontan ein paar einfallen, ja. Also, und das vermisse ich heute ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich das nur falsch wahrnehme, weil ich auch nicht mehr so viel Fernsehen gucke. Aber keine Ahnung, wenn ich das an Öltier denke oder Merci oder wie auch immer.
Öltier, das ist so ein schlimmer Ohrwurm. Ich könnte fast den ganzen Song, glaube ich, mache ich jetzt den ganzen nicht,
aber auch Langnese und
was alles war.
Und das.
Ich bin so bleiben, wie ich bin.
Ja.
Das ist jetzt ein doofes Beispiel und nichts mit Kindern und eigentlich kontraproduktiv.
Ja.
Aber auch Haribo, der Jingle, den kennt jede Sau. Also, sorry.
Ja, der wurde mit meinem Namen schon sehr häufig missbraucht. Also, lassen wir das. Was kann Kinder oder was kann Musik bei Kindern? Also Kinder sind mega emotional, das wissen wir ja. Vor allem in den Zeiten, wo sie sich vielleicht noch nicht richtig äußern können, da geht das ja. Dann können sie sich nur emotional äußern. Später dann, wenn sie auch Kaufentscheidungen bewusst oder unbewusst mitentscheiden oder produzieren, vielleicht indem sie Druck auf die Eltern ausüben oder was auch immer, sind wir uns, glaube ich, einig, alle haben schon in einem Verkaufsprozess oder Kaufprozess ein emotionales Kind erlebt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, so wie wir bei Versicherungen, bei Erwachsenen ja auch mit der Angst spielen. Bei dem Kind muss man jetzt nicht mit der Angst spielen, aber mit den Emotionen kann man auf jeden Fall sehr gut spielen und sicherlich nicht immer zugunsten der Eltern. Deswegen die Frage, was kann Musik bei Kindern emotional auslösen und wie nutzt du diese Wirkung gezielt bei deinen Produkten? Bei deinen Produktionen, Entschuldigung.
Ich glaube, ich muss mich ein bisschen von dem Gedanken lösen. Also mir ist das zu sehr so, du denkst immer an so ein ganz spezifisches Beispiel, Kind steht an der Kasse und keine Ahnung, übe Druck irgendwie aus. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz oder auch der Ansatz meiner Kunden. Also da geht es eben ganz oft gar nicht um das Produkt, sondern eben, wie ich schon sagte, um Wissensvermittlung oder eine Kinder für etwas zu begeistern, was sie interessiert. Und das andere
die
kommt
Brand
dann
zu stärken oder
genau,
ja, okay,
ja. Also da wird gar nicht drauf gesetzt, irgendein Produkt zu vermarkten oder ganz selten oder die Marke überhaupt zu vermarkten, sondern da geht es wirklich darum, okay, Kinder zu begeistern und infolgedessen gehen die Kinder zum Beispiel gerne irgendwo hin oder machen irgendwas gerne und das ist dann quasi das Folgeprodukt. Aber um deine
unterbrechen, ich würde gerne eine Folgefrage mit einbringen. Du sagst jetzt begeistern. Das finde ich total cool. Also man sagt ja auch, wenn man Kinder erzieht, weniger mit Strafe, eher mit Belohnung arbeiten und so. Da gibt's ja alle möglichen psychologischen Thematiken. Und so genau finde ich es auch gut, wenn einer sagt, ich will sie für etwas begeistern, statt ihnen jetzt zum Beispiel Angst zu machen oder wie auch immer. Aber begeistern ist halt nicht die einzige Emotion, oder? Also man kann ja theoretisch auch die andere spielen. Ob das jetzt bei deinen Kunden anders ist oder nicht, wir reden ja jetzt mal im Allgemeinen. Mhm. Theoretisch im Rahmen der Brand. Da fallen mir jetzt auch gerade sofort ein paar negative Beispiele ein, wie man
ja,
das
aber sag mal was, weil ich kann damit gar nichts anfangen, weil ich finde das allein diese Vorstellung erschreckend.
Ja, also ich hoffe, es sagt nicht zu viel über mich aus, aber ich denke, auch ich bin von Haus aus SEO und wir haben viel über Negative SEO früher nachgedacht, weil deswegen, vielleicht kommt es auch daher, ich weiß es nicht. Aber ich wollte dich nicht eigentlich gar nicht unterbrechen, sondern nur ein bisschen davon gleich, nee, nicht wegkommen. Ich finde es falsch ausgedrückt. Du hast jetzt gesagt, begeistern. Mir ist wichtig, dass die Leute kapieren, egal ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Wir wollen ja eigentlich nur für das Sinnvolle stehen. Aber man kann Emotionen ja in alle Richtungen auslösen.
Ja, also ich hatte zum Beispiel, es ist einfach, einen Song zu schreiben, wenn da sofort positive Gefühle mit verankert sind oder ein positives Thema. Ich hatte einmal den Fall, da gab es eine ganze Serie an Songs zu einem Thema. Und der eine Song sollte ganz klar um Naturschutz gehen, Plastik vermeiden. Also eigentlich auch ein kontroverses Thema, ein trauriges Thema. Und da war es, also es war nicht schwierig für mich, aber das war zum Beispiel dann ein anderer Ansatz, so ein Thema so zu verpacken, dass es emotionalisiert ja auch, aber auf eine ganz andere Weise. Das fand ich auch super spannend. Man kann auch so Themen, auch wieder ein Wissensthema oder ein Aufklärungsthema so verpacken, dass es dann emotional ankommt. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, ich greife jetzt ein bisschen vor vielleicht, aber wenn ich gucke, okay, was soll der Song vermitteln, was für eine Tonalität, um was für ein Thema geht's, da fängt es zum Beispiel, wenn ich in die Produktion gehe, da schon an, dass ich überlege, okay, genau, was für eine Tonalität hat der Song, wie ist das ein schneller Song, ist das ein langsamer Song, was ist das Hauptinstrument? Zum Beispiel habe ich mich bei diesem emotional ein bisschen traurigen Song für Piano entschieden, weil das ist immer noch so ein absolut, ja, so ein seelisches Instrument, sage ich mal, anders als eine Ukulele, die ich dann einsetze, wenn es irgendwie locker, flockig, lustig ist. Genau, und so kann ich zum Beispiel auch ganz bewusst schon mal so ein bisschen steuern, in welche emotionale Welt ich mich da begebe.
Ich finde das total spannend, weil ich bin so weit von diesem Thema Musik entfernt. Also ich höre natürlich gerne Musik, aber Musikproduktion, also A, will mich keiner singen hören, B, ich würde auch, also ich habe mal Blockflöte gespielt in der 4. Klasse. Und
wer hat das nicht in Deutschland? Ich weiß sogar noch, wie meine Blockflötenlehrerin hieß. Hallo, wieso weiß man sowas?
Ja, aber ich glaube, auch damals sollte mich schon keiner hören. Und wenn du jetzt gerade so sagst, ein Fall für Plastikvermeidung, ich hätte keinen Ansatz, wie eine Musik in der Richtung aussehen würde. Das ist für mich total eine andere Welt. Als du eben gesagt hast, so traurige Stimmung über ein Piano. Okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Wobei ich auf TikTok, ich oute mich, gucke öfters mal auf TikTok rum, auch so einen Pianisten kenne, der total coole, freudige Lieder dann in irgendwelchen Flughafen-Terminals spielt, wo dann irgendwelche Stars mit auftauchen und so, total cool. Finde ich auch total geil, aber stimmt schon, das Piano würde ich jetzt tatsächlich, wenn du so vielleicht bin ich jetzt auch von dir geframed, aber gefühlt eher im Negativen, im Traurigen sehen. Folgefrage, gibt es Unterschiede in der Wirkung von Musik auf Kinder im Vergleich zu Erwachsenen?
Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so genauso wie die Frage so individuell für Erwachsene sein kann, so individuell ist sie bei Kindern und so individuell kann die auch in der Wirkung sein. Was man ein bisschen beachten muss, ist bei Kindern, und da achte ich zum Beispiel auch im Briefing mit dem Kunden drauf oder später in der Produktion, Kinder sind nicht gleich Kinder. Es macht einen Unterschied, ob ich die Zielgruppe habe, keine Ahnung, 3 bis 6 Jahre, 6 bis 10, 10 bis 13. Also die Lieder müssen anders aufgebaut sein und so ein paar Sachen mache ich einfach anders, wenn es eine ganz junge Zielgruppe ist oder eine bisschen ältere Zielgruppe. Mhm. Genau.
Welche Rollen spielen Themen wie Wiederholung, Melodie, Rhythmus?
Ja, gute Frage. Also, weil
Musik soll ja irgendwie auch verankern. Ne? Also ich denke mir immer, wir reden ja immer von dem Ohrwurm. Ich glaube, das ist ja nichts anderes, als sich Musik irgendwie verankert. Vielleicht ein bisschen intensiver als normalerweise. Vielleicht deute ich es auch falsch, aber so würde ich das jetzt deuten. Und es gibt ja nichts Besseres, als wenn man am Ende ein Ohrwurm von irgendetwas hat und den die ganze Zeit vor sich her trällert. Ja. Das ist ja eigentlich das Beste, was man erreichen kann wahrscheinlich. Und dass jetzt Öltje jeder das Lied heute noch nachsingen kann in unserem Alter, das finde ich natürlich auch ein total spannendes Thema. Jetzt die Frage Wiederholung, Melodie, Rhythmus.
Ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und auch da wieder Zielgruppen gedacht. Ein jüngeres Kind braucht einfache Rhythmen, einfache Texte, viele Wiederholungen. Und übrigens Wiederholungen, das funktioniert auch bei Hitsongs, also bei Popsongs. Ne? Wenn man da mal analysiert, gibt es so bestimmte Schemenmuster oder Dinge, die man beachten sollte, damit ein Song eingängig wird. Und da muss man so den richtigen Grad finden zwischen Wiederholung, dass man ne, im Kopf schon quasi vorausahnen kann, das kommt als nächstes oder ist sich verankert, und Abwechslung, genau. Aber das spielt auf jeden Fall alles eine Rolle. Auch
ich oute mich jetzt einfach mal, wobei das erste vielleicht nicht so negativ ist wie das zweite bei manchen. Ich höre gern spanische Musik. Und wenn man spanischen Hip-Hop hört, also Reggaeton, da kann man immer die Melodie, der Takt im Hintergrund ist immer der gleiche. Also ich könnte den jetzt sogar nachmachen als Nicht-Musikant. Das ist immer das Gleiche. Und man kann es in 95% der Fälle bei den Liedern, kann man diesen Takt im Hintergrund nachmachen, also mit der Hand einfach nachgehen. Und das scheint ein Erfolgsrezept zu sein. Das muss man halt ganz klar sagen. Zweite, und das, da werden jetzt mich vielleicht manche Leute in der Ecke stellen. Manche werden jetzt denken, nee, das hätte ich bei ihm nie gedacht. Einmal im Jahr. Also ich bin zum Beispiel kein Faschingsfeier oder Karnevalist. Ich kann mit der Musik sonst eigentlich nicht viel anfangen. Ich fahre auch keinen Ski. Aber ich fahre einmal im Jahr 4 Tage am Ballermann. Und okay,
da kannst du mich wiederum mitjagen.
Da höre ich mir dann genau diese Musik auch an und mag sie sogar in den 4 Tagen, obwohl ich keinen Alkohol trinke. Und das verstehen viele nicht. Aber das ist ja auch sehr einfache Musik. Und immer ist gefühlt, wenn man sich so einmal im Jahr damit beschäftigt, die neuesten Lieder immer im gleichen Stil. Warum ist das so? Weil die halt erfolgreich sind und man weiß, dass sie wieder erfolgreich werden. Und im Endeffekt ist es ja genau das Gleiche, oder?
Mhm. Ja. Also ich sag mal so, viele, viele ganz, ganz bekannte Songs, die haben die gleiche Akkordstruktur. Es gibt so bestimmte Akkordstrukturen in der Musik. Und also das Rad neu erfinden brauchst du da auch nicht, ne? Übrigens, apropos Karneval und Ballermann-Musik, da wird ganz oft auch sich zum Beispiel an Polka bedient, was ja auch so ein ganz eingängiger Rhythmus ist, den dann auch jeder irgendwie mitwippen, mittanzen kann. Und noch eine Sache, manchmal ist es eben schwieriger, aus einer ganz einfachen Akkordfolge irgendwas zu machen, was trotzdem, also einprägsam ist schon einfach, aber dass es trotzdem Charakter hat und irgendwie ne so was Eigenes ist. Also manchmal ist es schwieriger, aus weniger mehr zu machen, als irgendwie was super Kompliziertes, was sich dann keine Sau merken kann. Ja, das ist dann irgendwie kompliziert, aber dann hört es auch schon auf. Insofern.
Ich finde das deshalb auch spannend. Also ich überlege jetzt erstmal, ob ich das mein Geständnis eben noch rausschneide im Nachgang.
Nein, auf keinen Fall.
Worauf ich noch bin.
Außerdem gibt es schlimmere Geständnisse. Ich habe mich schon auf.
das macht mir auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wer Lust hat mit mir, nein. Also, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir jetzt so einen Sänger haben, der so einen Hit irgendwann mal gemacht hat. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema weg, aber worauf ich hinaus will, damit führe ich auch dann wieder zurück. Man denkt ja immer, das war so ein Lucky Punch. Und ich glaube schon, dass jeder Musiker irgendwie sich ja schon lange mit sowas beschäftigt hat und wahrscheinlich auch ein Schema dahinter hat, bevor er ein Lied macht und sich natürlich auch Gedanken gemacht hat. Klar, inhaltlich überlegt er sich vielleicht was Neues, vielleicht. Aber dass Melodien, wie du ja gesagt hast, Rad wird nicht neu erfunden, vielleicht gleich abgeändert, wie auch immer. Aber man bedient sich ja hier, genau wie bei Marketingmaßnahmen, auch oft an Dingen, die schon mal irgendwie erfolgreich waren, bei sich selbst oder bei jemand anderen. Und dass es manchmal gar nicht so viel Zufall ist, wie es vielleicht dann erscheint, nur weil er vielleicht nur einen Hit in seinem Leben gemacht hat. Ich meine, wir wären alle froh, als Videomarketer nur einmal ein richtiges virales Video rauszugeben, wo ein paar Millionen, Milliarden, wie auch immer, Views drauf sind. Und wir wären wahrscheinlich für den Rest des Lebens, hätten wir unseren Job getan, so ungefähr. Und genauso ist es wahrscheinlich auch in der Musik, wenn man Eye of the Tiger gesungen hat und sonst keinen Hit mehr hatte. Ich glaube, die hatten nur so einen Riesenhit, wenn ich
mich erinnere. Ja, es gibt ja so viele Beispiele für One-Hit-Wunder. Ja,
die waren damit wahrscheinlich auch durch, weil dieses Lied halt richtig durch die Decke gegangen ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Worauf ich hinaus will ist, und das ist eine Analogie zu anderen Marketingmaßnahmen, zu schauen, was vorher schon mal funktioniert hat, egal ob Takt, egal ob Text, egal ob Höhepunkt, Tiefpunkt in einem, an welcher Stelle, in welcher Minute, in welcher Sekunde, das kann ja alles schon mal da gewesen sein und man sollte dann vielleicht auch mal gucken, ob man sich an sowas orientieren kann. Ich will es nicht kopieren nennen, aber orientieren kann und angepasst auf das jeweilige Beispiel. So würde man in Musikmarketing, sage ich jetzt mal, in Musikmarketing würde sagen, wir machen Marketing für Musik, mit bei der Musik für Marketing wahrscheinlich auch vorgehen, oder?
Ja, also wie gesagt, keiner erfindet das Rad neu. Ich überlege mir dann vorher, ich gucke mir an, was ist das für eine Zielgruppe, was könnte da funktionieren. Dann überlege ich mir eine Stilistik, guck dann schon immer, dass das trotzdem sehr individuell ist, ne? Also auf den Kunden zugeschnitten, meinen eigenen Stil auch ein bisschen hat. Aber klar, ich gucke auch zum Beispiel, was ist gerade Trend und orientiere mich daran. Also zum Beispiel hatte ich einen Kunden, da sollte ein neues Maskottchen eingeführt werden und da war und ist auch immer noch, wir waren vielleicht 2 Jahre zu früh dran, K-Pop ein Riesenthema. Und wenn ich jetzt sehe, ne, wie diese Serie Demon Hunter und dieser eine Song, K-Pop-Song, voll durch die Decke geht, Billboard-Charts und so, das sind so zum Beispiel so Hits, das kannst du vorher nicht planen. Ich glaube, die waren selber überrascht, dass das so ein Mega-Erfolg ist. Genau, und sich da an solchen, gerade bei, das ist auch super wichtig bei dieser Zielgruppe, also gerade je älter die Kinder werden, zu gucken, okay, was sind denn aktuelle Trends? Was hören die denn? Worauf stehen die total? Und nicht an der Zielgruppe vorbei zu produzieren mit irgendwas, was die überhaupt nicht juckt. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen von der Frage abgewichen, aber wir machen so ein bisschen.
Ich denke schon darüber nach, wo mich so Musik im Marketing begleitet hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir stehen ja kurz davor, wieder unsere Konferenz durchzuführen am 26. September und wir reden jedes Jahr zum Beispiel darum, mit welchem Video oder mit welchem Intro starten wir denn die ganze Konferenz. Und ja, da ist mir Musik auch total wichtig. Also da gucke ich dann auch, so nach dem Motto, gibt's so einen langsamen Höhepunkt, der dann erreicht wird in dem Video oder haben wir einen Countdown drin oder was auch immer. Aber das gehört für mich halt in so ein Intro einfach mit dazu. Ist jetzt nicht überlegt, ey, ganz speziell, welche Musik nutzen wir. Ansonsten, ja, bei dem Jingle hier für den Podcast, da habe ich mir auch Gedanken damals oder jemanden sich Gedanken machen lassen. Ich kann mich aber nicht mehr an das Briefing erinnern, das ist schon zu lange her. Aber ansonsten habe ich mich noch nie so konkret damit beschäftigt. Wenn ich jetzt aber meinen Videografen wahrscheinlich fragen würde, ich würde sagen, der hat Stunden damit verbracht, die richtigen Jingles, Videos und so weiter rauszusuchen, was ich wahrscheinlich sich immer was dabei gedacht. Wenn ich jetzt so etwas neu angehen würde, also sagen wir mal, ich habe jetzt für mich entschieden, nachdem ich hier mit der Johanna den Podcast gehört habe und mir ist wie Scheuklappen, runtergefallen, dass ich mich viel mehr mit dem Thema Musik beschäftigen muss, wenn ich mal irgendwie ein Video produziere oder irgendwas anderes mache. Wie läuft so ein typisches Projekt ab? Also jetzt bei dir oder bei jemand anderem, der das anbietet, von der Idee bis zum fertigen Song oder Audio-Content, muss ja kein Song sein. Mhm. Was wären so die ersten Schritte? Wie läuft sowas ab? Mhm.
Also ich gehe mal erstmal auf Song ein, weil das ein bisschen einfacher ist oder da super, super klassisch ist. Da ist es so, dass der Kunde auf mich zukommt. Was der Kunde mitbringt, ist eine konkrete Idee. Wir brauchen einen Song. zu dem und dem Thema. Das und das soll vermittelt werden. Genau, dann gibt es so ein bisschen Briefing. Ich frage dann natürlich ab, für welche Zielgruppe ist das? Welche Inhalte sollen auf jeden Fall drin sein? Und dann, wenn ich alles habe, womit ich starten kann, dann entwickle ich quasi, das geht manchmal Hand in Hand, manchmal entwickle ich erst einen Text, manchmal habe ich schon eine Melodie im Kopf. Genau, und dann schreibe ich erstmal einen Songtext. Der wird dann im ersten Schritt vom Kunden abgenommen, weil das muss, ne, den, also es muss ja auch irgendwie zu dem passen, was die so im Kopf haben. Das Wording muss passen, die Werte, die Inhalte. Da ist auch meistens immer noch eine Marketingagentur dazwischen geschaltet. Genau, und das muss ja alles auch Hand in Hand gehen. Und wenn der Text abgesegnet ist, dann gehe ich in so eine Vorproduktion. Ich habe dann meistens schon für mich Ideen im Kopf und habe auch vielleicht angefangen vorzuproduzieren, gehe damit aber noch nicht an den Kunden, weil der erste Schritt immer quasi der Text ist. Und dann fange ich an vorzuproduzieren. Und ich gehe immer gerne so vor, dass die Vorproduktion schon möglichst nah an dem Endergebnis ist, weil viele Kunden, ne, sind vielleicht wie du, die haben keine, die hören Musik, aber die haben keine Berührungspunkte. Das heißt, derjenige kann überhaupt nicht abstrahieren, wo geht die Reise hin. Ich habe das alles im Kopf, kann das aber nicht von meinem Kunden verlangen. Und deshalb gehe ich immer ganz gerne, ich gebe erst dann gerne ein Demo raus, wenn das wirklich schon so, natürlich nicht irgendwie super, da fehlen noch viele Details, aber die Basis ist schon so, wo die Reise hingeht. Dann kriegt der Kunde das und dann genau warte ich auf Feedback. Da kam, also ich bin da very lucky, da kam bis jetzt nie groß was. Einmal kam irgendwie, können wir den ein bisschen schneller machen. Dann habe ich den Song halt ein bisschen schneller gemacht. Oder irgendwie, der ist ein bisschen zu lang, wo können wir kürzen? So Sachen kommen dann. Und wenn das alles abgeklärt ist, dann gehe ich in die finale Produktion. Das heißt, dann kommen die finalen Vocals werden aufgenommen, auch die ganzen Chöre, dann kommen noch ganz viele Details im Arrangement dazu, was vorher überhaupt keinen Sinn macht, weil sonst muss ich viel zu sehr Sachen ändern. Und dann kriegt der Kunde quasi den finalen Song und ich gebe manchmal noch so Ideen mit, wie man den einsetzen kann, ob der Kunde das dann umsetzt, das ist dann immer so eine Frage. Ich sehe da ganz oft verschenktes Potenzial, was man alles mit so einem Song machen kann, was da nicht passiert, aus unterschiedlichen Gründen. Oder was ich auch mal der Fall war, irgendwie, dann wird der falsch genutzt, also bei Spotify hochgeladen, aber als Podcast. Und dann wundert sich der Kunde, warum Spotify den sperrt. Sag ich, ja, ist ja auch kein Podcast, ist ein Song. So Sachen halt, ja. Aber so läuft ein klassischer Prozess ab. Das heißt, eigentlich kommt der Kunde mit einer Idee und kriegt dann alles aus einer Hand.
Wie gelingt es dir, Inhalte wie jetzt Wissen, du hast ja vorhin von vor allem so Artikeln zur Ausbildung, ist das falsche Wort, aber lehrreiche, lehrende Inhalte zum Beispiel.
Ja, Wissenslieder nennen wir das so ganz klassisch.
Okay. Also, wie gelingt es, Inhalte für Wissen, wie Wissen oder Markenbotschaften kindgerecht, aber trotzdem cool zu verpacken?
Also gerade bei den Wissenssongs, also der komplizierteste war bis jetzt ein Song, da ging es darum, da sollten Kinder lernen, wann welches Gemüse wächst regional, also auf ne, Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst habe ich vergessen.
Kommt bestimmt aber super an, Gemüse.
Nee, das war, der Song hat total Spaß gemacht, als wir dann soweit waren, weil da, wie gesagt, da war ich, da war die Redaktion, da war der Kunde selber. Und bis wir alle auf einem Nenner waren, wann wirklich was wächst und fragst du vier Seiten, hast du vier Meinungen, das war so ein bisschen kompliziert. Und was ich sonst immer mache, gerade bei Wissensliedern, wenn ich zum Beispiel jetzt nur eine Vorgabe habe, keine Ahnung, weiß nicht, Wald oder irgendein Tier, dann gehe ich auf schon Kinderseiten. Es gibt super viele spannende so Kinderlexika oder Wissensseiten für Kinder, wo das Wissen schon so ein bisschen kindgerecht ist und ja, gleicht das so ein bisschen ab. Und dann gehe ich erst in die Textfindung oder Texterstellung und spreche mich da auch immer mit der jeweiligen Redaktion ab. Genau. Ja, so gehe ich davor.
Mhm. Weil manche. Kannst du uns ein Beispiel geben, bei dem Musik im Kindermarketing einen vielleicht sogar messbaren Erfolg hatte? Schwierig, ja?
Ist schwierig insofern, weil ich ja nie direkt, also in seltenen Fällen direkt mit dem Kunden
dann im Austausch bist.
Im Austausch
oder in der Evaluation.
Genau, ich kriege dann schon immer Feedback von der Agentur dazwischen. Die senden mir dann auch das Feedback vom Kunden und ich kriege schon immer mit, ne, dass das super positiv ist. Aber dass das jetzt wirklich messbar ist und dazu kommt noch, dass das, was ich liefere, sehr oft nicht das einzige Produkt in der Marketingkampagne ist, sondern das ist so ein Konglomerat, ne? Also zum Beispiel der Song erscheint dann in einem Magazin oder der Song ist gekoppelt an irgendeine Marketingkampagne. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, so der Song, der hat jetzt das und das bewirkt, sondern das ist so ein Zusammenspiel an Faktoren. Aber mir reichen ja auch manchmal so kleine, weißt du, so, wenn ich dann irgendwie Feedbacks kriege, also das eine Story mag ich total gerne, da hatte ich irgendwie einen Song geschrieben und der Marketingleiter von dem Unternehmen oder von der Marke hat den mit nach Hause genommen, seiner Tochter vorgespielt, ich glaube, die war 4 oder so, Kindergartenalter auf jeden Fall, die hat den rauf und runter gehört und dann sie musste den am nächsten Tag in den Kindergarten mitnehmen und dann haben alle Kinder diesen Song gehört und das, also sowas, weil wenn ich sowas höre, das finde ich so, finde ich total süß.
Du hast deinen Job richtig gemacht, würde ich sagen.
Ja, genau. Und das sind dann, weißt du, das ist dann für mich so das Feedback. Klar, das ist dann meine persönliche Meinung. Ich meine, das Unternehmen muss ja schon irgendwie messbar irgendwie was von haben. Aber genau, kann ich hier leider so jetzt, ich überlege gerade, aber das ist nie dann wirklich, dass ich sagen kann, okay, das lag jetzt nur an meinem Song. Das wäre jetzt auch ein bisschen over the top, ja.
Ich bezeichne mich ja gerne selbst ab und zu mal als Online-Marketing-Trends-Experte. Warum? Weil wir seit 9 Jahren eine Trendsumfrage machen, mittlerweile sogar dauerhaft durchführen, immer wieder in unserer Community und ich meine eigene Keynote ja daran ausrichte. Deswegen immer die Frage zu den Trends. Ja, also ich muss auch dir natürlich die Frage stellen jetzt an der Stelle, weil mit Musik, Trends im Marketing habe ich mich noch nie beschäftigt. Und du kannst sie mir vielleicht beantworten, beziehungsweise hast du ein Gefühl dafür. Gibt es bestimmte Trends oder Entwicklungen im Bereich Kindermarketing und Musik, die Unternehmen deiner Meinung nach jetzt unbedingt auf dem Schirm haben sollten?
Also generell, ich splitte das mal so ein bisschen auf, weil Musik oder Audio-Content generell, ich will es jetzt nicht nur auf Musik runterbrechen, ist auf jeden Fall super spannend. Das zeigen auch Studien, wie viel, ne, das 88%, ich habe es im Kopf, weil ich das auf der Campix gemacht habe, wie viele Kinder zwischen 4 und 13 Jahren Musik hören, Hörspiel hören, das sind 88%.
Wie ist das denn in unserem Alter?
Keine Ahnung. Mach mal eine Studie zu.
Ich schaue gerade wieder, ich höre noch Hörspiele.
Ich auch. Bist du TKKG oder 3 Fragezeichen?
Ich könnte jetzt sagen beides, aber tatsächlich eher 3 Fragezeichen.
Yes, ich bleibe im Podcast. Ja, also
ich mag tatsächlich beides. Und wenn ich auf langen Autofahrten bin, höre ich immer alle neuesten Folgen von 3 Fragezeichen rauf und runter. Tatsächlich sogar manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann oder nachts wach werde, mache ich es mir manchmal an.
Ja. Da gab es übrigens letztens eine Umfrage zu, was die beliebteste 3-Fragezeichen-Folge
ja,
ist.
Ja, und die habe ich gesehen und deswegen habe ich sie mir angehört. Warte, ich habe sie noch in
ich
der
Suche. Ich musste noch anhören.
Ich habe sie noch in der Suche drin. Ich finde mein Handy gerade.
Kann
nicht.
Das sein, 143?
Die Folge hat 3,5 Stunden.
Ach, du kann.
Die geht über A, B, C. Das gab es sonst nie.
Wahnsinn,
und, ich weiß nicht, ob du schon mal bei denen auf dem Konzert warst. Jetzt kommen wir vom Thema.
Nee, mein Bruder, der schickt mir, der ist auch so ein Nerd und auch
ich
so ein Fan.
Ich war beim letzten in der Frankfurter Festhalle vor ein paar Jahren und die verabschieden dich sogar damit und alle in unserem Alter, die da drin waren, 10.000 Leute, also ein paar Jünger, ein paar Älter, aber im Durchschnitt, und die verabschieden dich sogar mit dem Spruch, schlaf weiter mit uns ein. Und wenn du mit dieser Folge einschläfst, kannst du ein Jahr dran hören, wenn du ein guter Einschläfer bist, auf diese Geschichten, weil die ist so lange, dass man die eigentlich nur im Auto oder beim Joggen oder wie auch immer hören kann. Aber da, also im Auto, ja, wenn ich lange Fahrten mache, kommt nicht so häufig vor. Aber beim Joggen kann ich es nicht hören.
Das nee, ist nicht, da musst du schon, ja.
Ja, das
aber
geht nicht.
Nur der letzte Punkt zu 3 Fragezeichen. Hast du die neueste Kampagne mitbekommen, dass man sich bewerben kann und dann auf der Bühne eine Rolle spricht? Hoffentlich kommt der Podcast erst nach Einsendeschluss. Habe ich echt überlegt, ob ich das mache. Das fände ich
ja, so du cool. Hast ja sogar noch mit deinem Hintergrund gute Chancen. Ich glaube, wenn die mich einmal irgendwo schreien hören, und es gibt bestimmt ein paar Fußballvideos von mir, wo ich als Trainer irgendwie rumgeschrien habe, dann machen die mich direkt in die Ausschlussliste. Nein.
Wer aber, schreit denn als Trainer?
Ach, macht denn ja, sowas? Spannend.
Ja. Trend. Also genau, also was auf jeden Fall ein kommender Trend ist, den viele Unternehmen noch gar nicht so, die sich mit Kindern beschäftigen oder Zielgruppe Kinder haben, gar nicht auf dem Schirm haben, ist Podcast tatsächlich. Also die wenigsten Marken, die für Kinder was machen, machen Podcast, und das ist so schade, das ist richtig, also da kann man, wenn man auf die Idee kommt, einen Podcast zu machen, kann man dann noch Vorreiter sein, sage ich mal. So ein bisschen.
Kommt wahrscheinlich das Thema drauf an.
Du kannst ja das Thema, das ist ja das, was ich meinte. Nur du musst dich entfernen von dem, was dein Produkt ist, was deine Marke ist. Du kannst ja alles machen. Du kannst ein Mini-Hörspiel machen, du kannst einen Wissens-Podcast machen. Aber das ist natürlich, wenn man noch gar nichts macht, schon eine Messlatte, weil auch jeder, der mal einen Podcast starten wollte oder gestartet hat, weiß, ne, das ist ja eine Verpflichtung, du musst dann auch regelmäßig liefern. Ist natürlich ein Ding, mit sowas direkt zu starten, aber es ist auf jeden Fall im Kommen. Und ich glaube, was auch stark im Kommen ist, ist wirklich so, und das sehe ich so, dass die Musikwelt für Kinder sich auch so ein bisschen ändert. Also ich finde das total cool, weil Kinder sind nicht irgendwie so Backe, Backe, Kuchen. Die wollen auch coole Musik. Die wollen ja coole Songs haben und dahingehend Kinder so ein bisschen. Ne? Es gibt ja diese, wie heißen die denn, die in diesen Dinosaurierkostümen auftreten und so Heavy Metal für Kinder machen. Dann gibt's Digger, der ist versteckt hinter einer Maske, aber das ist jemand, der ist in der Musikbranche drin, sonst wird er auch nicht mit Nico Santos irgendwelche Duos machen und so. Aber dahingehend Kinder so, also coole Sachen für Kinder zu machen und nicht so, also wenn ich heute noch, und das kommt manchmal vor, dann so einen Kindersong höre, wo MIDI mir so ins Gesicht springt und das klingt einfach nur billig Plastik produziert, da kriege ich die Krise. Also da denke ich mal irgendwie, ja, vernünftige, schöne, coole Kindermusik.
Ja, Podcast. Macht ein Interview-Podcast, das ist der kleinste Aufwand. Nein. Du, 2019 haben wir angefangen im September, jetzt fast 6 Jahre. Ich müsste lügen, ich glaube, irgendwann vor 3 Monaten oder sowas habe ich es mal gerechnet. Ich glaube, 12 Montage habe ich es nicht geschafft, was online zu stellen. Es sind also 2 pro Jahr, 50 pro Jahr produziert. Das müsste ungefähr hinkommen. Das ist schon Aufwand, ja. Also es ist tatsächlich, wenn man irgendwann so sein Schema hat und sich natürlich auch ein bisschen auskennt und so lustige Folgen aufnimmt wie wir heute, also Themen, wo man auch gerne drüber spricht, vielleicht auch ein bisschen Erfahrung hat, dann ist es schon nicht unbedingt schwierig. Aber wenn man so überlegt, Vorbereitung, Nachbereitung, also 2 bis 3 Stunden pro Folge geht da auf jeden Fall drauf. Wenn ich meinen Cutter mit einrechne, bestimmt 3 Stunden insgesamt. Und wenn man das halt machen, und man kann es halt auch schlecht tracken. Ne? Also man sieht zwar, wie viele es Downloads gibt und so weiter, und es ist noch ein sehr segmentierter Markt, aber was kommt jetzt dabei wirklich rum? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Werbung einspreche, oder wir machen jetzt gar keine externe Werbung, aber Werbung für unsere eigenen Events, ich habe gerade ein prominentes Beispiel im Marketing, der den Podcast eingestellt hat nach 4 Jahren, weil er es nicht rechnen kann und sagt, da geht so viel Aufwand rein, wir setzen es lieber in Aufwände, kommt auch aus dem Ads-Bereich, wo man ein bisschen besser messen kann, wo er sagt, nee, ich möchte es lieber da rein investieren. Also es ist schon aufwendig, aber einer der Kanäle, wo ich den meisten Rücklauf, also das meiste Feedback dazu bekomme tatsächlich. Unsere Webinare ja auch, aber gerade weil der Podcast ja von mir jetzt hier moderiert wird, habe ich natürlich hier auch vielleicht ein bisschen mehr Berührungspunkte mit den Außen. Ist auch das Format, wo die meisten Leute bei uns anfragen, ob sie dabei sein dürfen. Obwohl wir mehr Webinare im Jahr machen, da gehen wir aber auch häufig auf andere zu. Das kommt irgendwie durch eine andere Kooperation. Beim Podcast gefühlt jeden Tag Anfragen für den Podcast, ob man reinkommen kann. 95% beantworte ich nicht mal mehr, weil es einfach so viel auch Dünnpfiff ist teilweise. Aber teilweise sind noch mal ganz gute Sachen dabei. Und ja, also ich glaube, so viele Anfragen bei Webinaren bekommen wir nicht. Vielleicht noch Speakerplätze bei Konferenzen, das wird auch sehr viel angefragt. Aber Podcast ist schon sehr, sehr beliebt, muss ich sagen, gerade hier in der Marketing-Bubble. Und ich glaube, wenn man sich so, ich habe mir mal einen Hörspiel-Podcast angehört zum Thema Kindererziehung, schon knapp 10 Jahre her, wo meine Kinder klein waren, oder 8 Jahre. War auch sehr geil, aber da gab es nicht viel. Das muss man wirklich sagen. Und bestimmt gibt es jetzt 10 Jahre später ein bisschen mehr, aber wie du schon gesagt hast, da ist schon Potenzial.
Ja. Aber viele Marken haben das ja noch gar nicht verstanden. A, überhaupt, dass Kinder eine Zielgruppe sind. Ja, weil ich glaube, viele Unternehmen denken, oh, ich habe gar kein Kinderprodukt oder ich mache nichts, habe kein Produkt für Kinder oder Kinder sind jetzt nicht meine Hauptzielgruppe, also brauche ich kein Kindermarketing. Und das ist falsch gedacht, weil du kannst so viel machen, auch wenn du jetzt nicht ein Spielzeug oder, keine Ahnung, Kindermöbelhersteller bist. Also da von dieser Denke weg, okay, du musst nichts für Kinder produzieren.
Meine Große ist jetzt 12. Die ist unglaublich musikaffin. Also will nicht mal sagen, dass sie gut singen kann oder so. Das wage ich mich nicht zu beurteilen. Aber sie kann fast jedes Lied auswendig, was sie mag. Und die ist zum Beispiel voll in diesem Beauty-Thema gerade drin. Also die entwickelt sich jetzt gerade rein. Ich fange mich an zu schminken. Welche Gesichtscreme nehme ich und so weiter. Und ich meine, das sind ja Produkte auch für Erwachsene. Gell? Und da jetzt eine Beauty-Linie, da Kindermarketing zu betreiben oder jugendliches Marketing, keine Ahnung, wie man das dann nennt, das ist auch noch ein Kind eigentlich, das wäre total. Auch Föhn oder hier so Glätteisen und sowas, das fängt ja in dem Alter an. Aber diese Marken beschäftigen sich halt fast gar nicht mit dem jungen Zielpublikum. Also zumindest kann ich gucke jetzt kein Kinderfernsehen mehr am Wochenende. Da sind meine Kinder jetzt auch raus, mehr oder weniger. Wie weit die da Werbung machen, weiß ich nicht. Aber zu den Zeiten, wo diese Sachen liefen, habe ich das nie gesehen. Es war in erster Linie Spielzeug oder Schokolade oder was auch immer, was da Werbung gemacht hat. Aber jetzt so, wie du gerade gesagt hast, Erwachsenenprodukte, nimm jetzt mal hier so einen Dyson-Föhn oder irgendwelche Beauty-Linien, haben da eigentlich nichts gemacht.
Doch, ich glaube schon, die finden nur woanders statt. Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich gucke seit zig Jahren gar kein Fernsehen. Also guck es mir ab und zu mal an, damit ich so auf dem neuesten Stand bin. Aber ich glaube, das meiste läuft dann, wenn, dann sowieso auf Social Media. Und ich glaube schon, dass da
mehr läuft, ja.
Der Trend schon entdeckt wurde. Ich würde mal so, ich weiß nicht, vielleicht lehne ich mich auch aus dem Fenster, vielleicht auch so besorgniserregend, weil ich finde es auch. Weiß nicht, muss eine 11-jährige Schminktutorials gucken oder eine 12-jährige. Aber ich glaube schon, dass es Brands gibt, die da voll drauf gesetzt haben.
Also ja, das können wir verurteilen an der anderen Stelle. Und natürlich wollen wir auch nicht, dass unsere Tochter schon voll geschminkt durch die Stadt läuft. Aber so,
ja, aber auch nicht Außenseiter ist, ne, wenn
genau.
alles
macht. Die Mischung zu finden ist schwierig. Und wenn ich so sehe, ich war mit Feline, heißt sie, mit Feline vor kurzem in Berlin. Auf dem Konzert eines TikTok-Stars und Nina Chuba kennen wahrscheinlich sogar ein paar, die jetzt hier zuhören. Und für mich komplett neu. Ich kannte sie so ein bisschen über TikTok, aber dann bin ich mit ihr durch die Stadt. Wir haben uns mal Sehenswürdigkeiten angeguckt, was natürlich für eine 12-Jährige nicht so spannend ist. Und dann zeige ich ihr die zerbombte Kirche da in Berlin oder diese kaputte Kirche. Ich weiß gar nicht, ob die zerbombt wurde. Und das Einzige, was ihr auffällt, ist der Typ, der irgendwelche komischen 180-Euro-Schuhe vor der Kirche anhat. Also das war für die total irrelevant. Und ich denke mir die ganze Zeit, oh, was ein Konsumopfer eigentlich, die ganze Zeit. Aber dann ist mir aufgefallen, sobald es um Fußball geht, bin ich genauso. Ich sehe sofort, was für Schuhe jemand anhat. Ich sehe sofort, ob der noch, was für Trikots die anhaben. Hat er noch irgendein, keine Ahnung, wenn das Trikot auszieht, ist da irgendein atmungsaktives Shirt runter, welches und so weiter. Genauso beim Laufen. Es läuft ein Läufer an mir vorbei. Ich laufe Marathon. Ich weiß, ich sehe sofort, hat der Brooks-Schuhe an, hat der irgendwas. Wir tun immer so, als ob das bei uns nicht so wäre. Die Kinder sind vielleicht noch ein bisschen offener dafür oder leicht identifizierbarer, was das angeht, oder erlesbarer, was das angeht, weil wir es vielleicht ein bisschen besser verstecken. Aber per se sind wir da, glaube ich, nicht anders. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, obwohl eigentlich passt das nee, zum Thema. Aber ich habe noch ein paar Fragen. Und
ja, schieß los, ja.
Für welche Branchen ist Musik im Kindermarketing besonders interessant und wo siehst du noch ungenutztes Potenzial?
Ja, ungenutztes Potenzial habe ich ja vorgegriffen. Also bei Marken, die eigentlich so keine Berührungspunkte oder gar nicht speziell für Kinder produzieren, trotzdem sich mal Gedanken machen. Man kann ja trotzdem irgendwie Kinder ansprechen. Also eine Branche, klar, natürlich in erster Linie die wirklich für Kinder explizit was machen. Aber ob es da jetzt irgendwie eine spezielle Branche gibt, also ich glaube, wenn man kreativ ist, kann man so viel machen, egal welche Branche, sage ich jetzt mal.
Dann stelle ich eine andere Frage. Was empfiehlst du Unternehmen, die jetzt mit Musik oder Audio im Kindermarketing starten möchten, weil sie heute durch uns beide inspiriert wurden? Worauf sollen sie achten?
Also ich würde, glaube ich, erstmal damit anfangen, okay, ich möchte die Zielgruppe Kinder für mich erschließen. Dann vielleicht nicht sofort die komplette Zielgruppe, sondern erstmal überlegen, okay, ist das eher das jüngeres Publikum oder das ältere Publikum? Also da schon mal zu selektieren, okay, damit man da so ein bisschen konkreter vorgehen kann. Und ich würde, glaube ich, wahrscheinlich nicht aus den besagten Gründen sofort mit Podcast starten, weil ich glaube, da muss man seine Zielgruppe sehr, sehr genau kennen. Der Produktionsaufwand und die Konstanz sind da wichtig, sondern ich würde ganz klein vielleicht mit einem Song anfangen, aber da auch gucken, nicht nur die Idee haben, okay, ich möchte einen Song zu dem und dem Thema, sondern auch, okay, wie kann ich mit dem Song gezielt arbeiten, dann nachher auch im Marketing, eine Zweitverwertung, was kann ich den Kindern anbieten? Ein gutes Beispiel ist, ich hatte mal einen Song gemacht, das war so ein Trendrichtung, Trends, also man hätte da so viel machen können, hat der Kunde leider nicht. Ein Tanzwettbewerb, vor Ort irgendwie so Events. Also nicht nur den Song an sich zu sehen, den irgendwo hochzuladen oder auf der Webseite, sondern zu gucken, okay, was kann ich denn alles wie kann ich den Song nutzen für andere Formate oder das irgendwie cool verwerten? Das wäre so mein Ansatz. Also
kein Podcast ohne das Thema KI. Hast du Angst vor der Entwicklung KI, dass sie dir deinen Job wegnimmt?
Ach, die Frage, die kriege ich so oft gestellt. Also ich glaube, dass KI schon nicht wegzudenken sein wird. Und es wird Kunden geben, denen wird das reichen, dass sie die KI befüttern und dann kommt da so ein generischer Song raus. Momentan wäre ich da aus urheberrechtlichen Gründen noch sehr vorsichtig. Was die KI da produziert, ist halt generisch. Vielleicht nicht 1:1 bei einem kopiert, aber so zusammengesucht. Das wird sich wahrscheinlich auch irgendwie irgendwann ändern. Ich denke, die Kunden wird es geben, für die ist das nicht relevant, ne, dass das wirklich irgendwie, dass da ein Mensch dahinter steht, der sich Gedanken gemacht hat, der seine Skills hat. Ich denke, es wird aber auch Kunden geben, denen genau das wichtig ist, dass da ein Mensch dahinter ist, ein Mensch, der sich mit den Inhalten beschäftigt, wo gewisse Werte dahinter stehen. Ja, also. Nee, ich mache mir keine Gedanken. Ich glaube, das ist wie bei allem mit KI, die zu knabbern haben werden, sind die das gar nicht vielleicht, die das gar nicht gut machen, die nicht die Skills haben oder auch vielleicht auch nicht den langen Atem. Keine Ahnung. Wir sprechen mal in 5 Jahren, dann sehen wir weiter. Aber ich weiß es nicht.
Also ich muss ja sagen, jetzt
Angst ist sowieso immer, Entschuldigung, Angst ist immer ein schlechter Berater. Insofern, gucken, was kann ich für mich nutzen. Also ich habe schon auch ein bisschen rumgespielt. Wenn ich zum Beispiel einen Song mache, ich arbeite super gern mit vielen Backing-Vocals oder Chören. Backing-Vocals sind so die Zweitstimmen, muss nicht immer ein Chorsatz sein, aber die halt das Vocal-Arrangement so ein bisschen füllen. Und da habe ich ganz oft mit externen Sängern gearbeitet, mache ich auch immer noch. Aber ab und zu habe ich mal ausprobiert, okay, knall doch mal also ich muss dann schon selber was einsingen, ich brauche ja eine Vorlage, knall das mal durch die KI und dann hast du eine zweite Klangfarbe und mit einem Klick. Also das habe ich schon mal probiert, aber ich würde jetzt nie...
Ich habe ja gar keine Erfahrung so mit Musik an sich. Jetzt, währenddem du geredet hast, ist mir eingefallen, circa 2 Monate her, 1,5, denn ich hatte mal wieder Geburtstag, so wie jedes Jahr. Und
das klang so mal wieder.
Und dieses Jahr habe ich tatsächlich das erste Mal überhaupt, aber gleich 2-mal, einen Geburtstagssong per KI geschickt bekommen. Oder es waren sogar 3, wenn ich mich recht erinnere. Oder der eine war damals als Glückwunsch für eine durchgeführte Konferenz. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es waren definitiv 2, ich weiß sogar noch von wem. Und das war echt geil. Also, es waren Hip-Hop-Lieder. Ich bin da so ein bisschen aus dieser, früher in meinen dunklen jungen Jahren war ich so ein bisschen dieser Musik zugerichtet und auch im Spanischen höre ich es immer noch ganz gerne. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben mir dann 2 Hip-Hop-Lieder geschickt mit meiner Vergangenheit. Die kennen mich beide auch schon ganz gut. Das war schon geil. Und jetzt, wo ich dran denke, wollte ich die eigentlich mal fragen, wie sie das genau gemacht haben, mit welchem Tool. Das habe ich dann aber irgendwann vergessen.
Wahrscheinlich mit Zulu. Ich habe letztens, es gibt so einen Typen auf YouTube, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der ist auch selber Musikproduzent, hat auch wirklich einen YouTube-Channel und hat auch alles, was so Rang und Namen hat aus der Musikbranche, immer als Gäste, also nicht immer, aber immer wieder als Gäste. Und der hat eine YouTube, ich glaube sogar zwei YouTube-Folgen dazu gemacht. Und der hat die eine KI einfach nur ein paar Textfragmente gegeben, die hat ihm einen Text geschrieben und dann hat er in Suno daraus einen Song machen lassen, beziehungsweise ich glaube sogar drei Songs. Also derselbe Text und dann hat er irgendwie drei verschiedene Songs rausbekommen. Ich glaube, die Akkordfolgen waren auch gleich. Ich weiß nicht mehr, was sein Fazit war, aber der ist auch so einer von der alten Schule. Boah, jetzt komme ich, glaubst du es? Ich komme nicht auf den Namen. Ja, fällt mir noch ein.
Ich kann dir da leider nicht helfen.
Nee, ich weiß. Mann, ich habe doch gestern noch ein Video.
Ich stell dir noch eine Abschlussfrage. Mhm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir von Unternehmen im Umgang mit Kindern und Musik wünschen?
Ja, das greift so ein bisschen vielleicht das auf, was wir am Anfang hatten. Also Kinder nicht zu instrumentalisieren, sondern auf die Interessen, die Neugier, die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und im besten Fall halt zu fragen, ne, wofür interessieren sich Kinder und daraufhin Content zu produzieren. Und ich glaube, das ist vielleicht aber auch, weil ich selber so denke oder das so sehe, also die Kinder auch ernst zu nehmen, ne? Und nicht irgendwie, okay, ich mache jetzt was Kindermarketing und dann kriegen die ja irgendwie so einen Abklatsch, so billig produziert oder so, sondern das wirklich, das ist eine ganz tolle, spannende, super, super bereichernde Zielgruppe und da auch den Content dementsprechend zu gestalten, also mit viel Liebe.
Danke für den abwechslungsreichen und sehr angenehmen Podcast. Die Zeit ist im Fluge vergangen.
Es Wahnsinn, hat Spaß ja.
gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, ja, ebenso.
Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg dabei und dass du Dankeschön. Unseren Kindern, unserer aller Kinder, weiterhin schöne Musik bescherst. Und sollte ein Unternehmen hier dabei sein, was ganz dringend Musik braucht, Johanna wird sich bestimmt über Kontaktaufnahmen freuen.
Es sei denn, sie fallen unter die Kategorie, die ich nicht erwähnen wollte. Nein, ich freue mich auf jeden Fall. Wer mit Herz für Kindern dabei ist, hier melden.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, Mari, für die Einladung.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Johanna noch der Hinweis auf unsere vorhin angesprochene Konferenz. 26.09. sind wir dran. Die Agenda findet ihr online unter omt.de/konferenz. Der Link ist auch in den Shownotes. Wir haben noch Tickets frei. Wahrscheinlich sind wir 1-2 Tage vorher ausverkauft, aber wenn es so weitergeht. Aber noch sind Tickets da. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Wir haben dieses Jahr statt 3 sogar 4 Räume. Das heißt, es gibt ein paar mehr Vorträge als sonst. Und ja, wir sind im 11. Jahr. Wenn ihr noch nie bei uns wart, wird es jetzt Zeit. Ich freue mich, euch da vielleicht auch persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dahin. Ciao, ciao.